Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich durfte vor einem Jahr, fast genau auf den Tag vor einem Jahr, auch einen Vortrag über das Thema Wärme halten. Heute werden wir es wieder von einer bisschen anderen Ecke beleuchten. Die Wärme ist so etwas Zentrales. Einerseits für uns selbst, aber auch für die ganze Welt irgendwo. Wenn man schaut, Wärme steckt in allem irgendwo drinnen, egal ob wir sie gleich wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Aber im Grunde, wenn ich das so als Chemiker, als Physiker betrachte, so auf dem Grund der ganzen Stoffeswelt im Untergrund steckt unheimlich viel Energie. Und Energie ist eigentlich Wärme. Im Kern ist es Wärme, die sich dann in verschiedene Formen verwandeln kann, aber eigentlich die ganze Welt wird von der Wärme getragen. So sieht es auch die Physik, dass letztlich die ganze Welt aus einer Art, also eine Energieexplosion entstanden ist, wie immer, Urknall nennt man das. Aber im Grunde ist da eine Substanz drinnen, die wärmeartig ist. Und wir tragen sie auch in uns. Wir haben eine konstante, halbwegs konstante Körperwärme von so ungefähr 37 Grad, plus minus ein bisschen etwas. Wir werden noch drauf kommen, warum die Grad so ist. Hat auch bestimmte Gründe, warum die genau dort liegt. Und diese Wärme, die macht so den Kern von uns aus irgendwo. Sie wissen, wenn es jetzt im Winter kalt draußen ist, man spazieren geht und nicht ganz warm angezogen ist, dann zieht sich die Wärme sehr schnell ins Innere zurück, damit ja der Kern erwärmt bleibt. Da muss es konstant bleiben. Wenn da drinnen wirklich die Temperatur absinkt, dann schaut es schlecht aus mit uns. Genauso, aber wenn es zu heiß wird, dann wird es auch ein Problem. Also die Wärme in uns muss sehr genau austariert sein, trotzdem schwankt sie immer ein bisschen, kleine Änderungen sind immer drinnen, auch je nachdem, welches Organ betroffen ist. Wir sind eigentlich auch ein Wärmeorganismus. Und gerade in dieser Wärme, das möchte ich ein bisschen herausarbeiten, lebt auch der bewusste Kern unseres Wesens, unser Ich, irgendwo am stärksten drinnen. Mit der Wärme ist es am stärksten in Wechselwirkung. Weil es ist ja so eine große philosophische Frage, auch naturwissenschaftliche Frage, wie kann der Geist des Menschen, sofern man überhaupt nur daran glaubt hätte, die Naturwissenschaftler glauben meistens nicht daran, weil sie denken, der Mensch ist halt irgend so eine komplizierte Maschinerie, aber andere gibt es, die sich noch ein bisschen bewahrt haben, dass vielleicht ein bisschen Geist auch drin steckt, den Menschen, dann ist aber die große Rätselfrage, wie wechselwirkt das mit dem Körper? Wie wirkt das zusammen? Ist ja auch in der Medizin, in der Heilung sehr wichtig, wie das seelisch-geistige mit dem Körperlichen zusammenwirkt, wie das in einen Austausch kommen kann. Und da ist eine wesentliche Brücke die Wärme. Nicht wahr? Es ist schwer verständlich, wie der Geist jetzt auf festen Stoff, auf die Knochen direkt wirken soll. Das ist ein bisschen problematisch. Das eigentliche Tor, wo die zwei zusammenkommen, das bildet die Wärme. Die Wärme ist etwas unheimlich Dynamisches. Nicht wahr? Wärme ist nichts Statisches, sondern etwas Unheimliches Dynamisches. Daher sprechen die Physiker, wenn sie von der Wärmelehre sprechen, von der Thermodynamik. Also von der Wärmebewegung eigentlich, weil Wärme die Welt in Bewegung hält. Bis zu den tiefsten Temperaturen hinunter ist immer noch ein bisschen Wärme da. Es gibt, wenn man es physikalisch betrachtet, einen absoluten Temperaturnullpunkt. Der liegt, das ist ziemlich frostig, bei minus 273,15 Grad Celsius, da ist also schon ziemlich frisch. Das ist so in etwa die Temperatur, die im Weltall herrscht. Ein bisschen, ein paar Grad wärmer ist es, aber es ist auch sehr, sehr erfrischend. Also muss man sich warm anziehen, wenn man als Astronaut da hinausgeht. Auf der Erde haben wir eine mittlere Temperatur, könnte man sagen. Wenn man es vergleicht mit der Sonne zum Beispiel, da ist es wesentlich heißer. Sonnenoberfläche hat so 5.000, 6.000 Grad, das ist schon ziemlich heiß. Würden wir nicht ertragen als körperlicher Mensch, aber wir sind angewiesen auf diese Wärmekraft, die von der Sonne kommt. Und gerade dieses Spannungsverhältnis zwischen der Wärme, die von der Sonne kommt, und der Kälte, die der umliegende Weltall hat, dieses Spannungsverhältnis, in dem wir mit unserer Erde mittendrin stehen, das ist unheimlich wichtig. Wir brauchen also sozusagen einerseits die Kälte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Wärme irgendwo. Und die müssen in das richtige dynamische Gleichgewicht kommen. Dann wird Leben auf der Erde als auch physischer, körperlicher Mensch möglich. Nur unter diesen Bedingungen. Kälte hat immer die Eigenschaft, zusammenzuziehen irgendwie. In den meisten Fällen zumindest. Ich weiß schon, wenn wir hinausgehen, ziehen wir uns zusammen und werden nicht so weit alles aufmachen, da verkühlen wir uns. Aber auch die Stoffe, die meisten Stoffe ziehen sich zusammen, wenn es kalt wird, werden enger, schrumpfen ein, bei der Wärme dehnt sich alles aus. Wenn es ganz warm ums Herz wird, dann gehen wir auf, dann gehen wir auch seelisch auf. Und es hat schon auf unsere seelische Stimmung auch eine Wirkung, die Wärme, eine ganz starke. Wir sprechen nicht umsonst von sowas von Seelenwärme oder manchmal auch von seelischer Kälte. Manche Menschen strahlen auch eine gewisse seelische Kälte aus, auch das gibt's. Und dann geht unser Herz eben nicht so auf, sondern dann ziehen wir uns auch ein bisschen zusammen und zurück. Also es ist sehr viel Bewegung drinnen. Wenn wir es einmal äußerlich in der stofflichen Welt nehmen, je mehr ich etwas abkühle, desto dichter, desto unbeweglicher, desto fester wird es. Wenn Sie nur etwa hernehmen Wasser. Wasser kann als Wasserdampf vorliegen, in der Luft ist immer Feuchtigkeit, als Dampf verteilt da, wenn sich das abkühlt, schlägt es sich zunächst einmal als Flüssigkeit nieder, in den Tröpfchen, auf den Fensterscheiben vielleicht. Wenn es noch kälter wird, dann wird es Eis. Das Interessante ist jetzt gerade beim Wasser, dass das einer der ganz wenigen Stoffe ist, die eine große Merkwürdigkeit zeigen. Das feste Eis ist nämlich weniger ausgedehnt als das flüssige Wasser. Das heißt, wenn das Eis gefriert, dehnt es sich aus. Daher schwimmen die Eiswürfel am Wasser, daher sinkt das kalte Wasser nach unten, das Eis schwimmt oben. Ein unheimlich wichtiger Faktor für das Überleben in der ganzen Natur. Die ganzen Fische, die ganzen Wasserlebewesen und alles Leben ist eigentlich auf Erden irgendwo aus dem Wasser letztlich herausgekommen. Das würde alles sterben, wenn nicht dieser Effekt wäre, dass unten, zumindest in den tiefen Seen oder im tiefen Meer, konstant etwa 4 Grad Celsius herrschen. Weil bei 4 Grad Celsius ist das Wasser am allerdichtesten. Wenn es noch kälter wird, fängt es an, sich wieder auszudehnen. Wenn man es in einer Flasche drinnen hat, zersprengt es dann sogar die Flasche, weil sich zu stark ausdehnt. Also die Wärme bewirkt auf jeden Fall Verkleinerung, Vergrößerung. Bewirkt sozusagen mechanische Bewegungen auch, im Grunde. Das ist ganz wichtig. Und die Stoffe gehen über eben vom dampfförmigen, vom gasförmigen Zustand, wenn man so will, in den flüssigen beim Erkühlen oder dann in den festen Zustand. Das sind also so die ganz dramatischen Umwandlungspunkte vom Gas zur Flüssigkeit, von der Flüssigkeit zum festen Stoff. Alles das brauchen wir, um unseren Körper zu haben. Wir haben Festes in uns, das Knochensystem ist ziemlich fest, sonst wird man so als Qualle irgendwie herumwandern, wandern wäre wahrscheinlich schwierig, eher herumschwimmen irgendwo nur, sondern wir brauchen das feste Element in uns, wir brauchen aber auch das Flüssige. Das flüssige Element ist ganz wichtig, der menschliche Körper besteht zu einem großen Teil aus Flüssigkeit, je nachdem, Embryo oder was, besteht noch zu gut 95%, 90% aus Wasser. Wenn man dann geboren wird, ist schon ein bisschen weniger und je älter wir werden, desto noch weniger wird es. Wir trocknen also ein bisschen ein mit der Zeit. Ist halt ein natürlicher Prozess. Aber immer noch ist der größte Anteil Wasser drinnen in uns. Wasser, das auch von der Wärme bewegt wird. Und das Feste scheidet sich also zuletzt aus. Das ist das, was uns die Tragfähigkeit gibt. Wenn man denkt, wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat, wir können das jetzt mittlerweile ein bisschen naturwissenschaftlich auch überschauen, dann gab es am Anfang eben Wasserlebewesen, die waren selber noch fast ganz flüssig. Die sind teilweise zu 99% flüssig. Man denkt sich, nur kann man das dann angreifen oder was? Ja, schwer, so eine Qualle. Außerdem muss man vorsichtig sein, wenn es Nesseln hat, wird es noch gefährlich, aber die ist noch sehr quatschig. Aber es kann auch etwas sehr kompakt wirken und trotzdem zu 99% aus Wasser bestehen. Sie kennen alle eine Karotte. Die ist ziemlich hart, wenn man reinbeißt. Karotte besteht zu 99% aus Wasser. Glaubt man gar nicht. Also wenn man die Karotte eintrocknet, bleibt fast nichts über. 99% Wasser. Und der Rest ist ein bisschen was Festeres. Und das gibt den Ganzen die Struktur.
Also, das ist bei allen Gemüse so.
Ja, es ist, also bei der allen Gemüsen ist der Wasseranteil ist sehr, sehr hoch. Also auch bei Früchten ist er in Wahrheit sehr, sehr hoch. Das ist also in den Pflanzen überhaupt. Pflanzen leben eigentlich davon, dass das bewegtes Wasser ist im Grunde. Da strömt ununterbrochen Wasser durch die Pflanzen. Dann kommt das Sonnenlicht und die Sonnenwärme, die ganz wichtig ist. Und aus der Luft holt sich dann die Pflanze das Kohlendioxid, den Kohlenstoff eigentlich, das was wir ausatmen. Und aus dem baut sie ihr festes Gerüst, wenn man so will. Aber das macht einen relativ kleinen Anteil aus. Das meiste bleibt trotzdem Wasser. Also in Wirklichkeit ist so eine Pflanze etwas, was ununterbrochen Wasser aus dem Boden saugt, auch teilweise Feuchtigkeit durch die Blätter aufnimmt und dann einatmet, aber das Kohlendioxid, das was eigentlich wir als Abfallprodukt unserer Atmung ausatmen. Und aus dem baut sich die Pflanze aus. Aber was ihr möglich macht, diesen Bauprozess in Gang zu halten, ist das Sonnenlicht und die Sonnenwärme. Die Kraft, die von dort kommt. Ohne dem würde sie sich nicht bauen können. Und in Wahrheit ist es nicht nur die Energie, die von da draußen kommt, sondern es ist, ja, wenn man so will, die Lebenskraft selber, die von dort kommt. Die gestaltende Kraft nämlich. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das hängt aber auch mit der Wärme zusammen. Nehmen Sie ein Beispiel. Ich habe vorhin schon gesprochen vom Übergang des dampfförmigen Wassers zum flüssigen Zustand, zum festen Zustand. Wenn Sie mal im Winter so ein Fenster nehmen, wenn sich das beschlägt einmal mit Wasser und wenn dann die Eisblumen entstehen. Man spricht nicht umsonst von Eisblumen. Wenn man sich die genau anschaut, sind das doch ganz interessante Formen, die da entstehen. Pflanzenartige Formen eigentlich. Das sind tatsächlich Wirkungen gestaltender Kräfte, die da hereinkommen. Die erst aber zur Geltung kommen, wenn dieses Wasser beginnt fest zu werden. Gerade so an diesem Übergang vom Flüssigen zum Festen, da zeigen sich diese Formen ganz deutlich. Das müssen also ganz dünne Schichten sein. Wenn es dichtere Schichten werden, dann wachsen die Formen so zusammen, dass schließlich zum Schluss eine feste Eisschicht, eine feste Eiswürfel oder irgend sowas entsteht. Dann entsteht eine kompakte Form, die aber in sich in Wahrheit auch Unsichtbarkeit diese Formen trägt. In Wahrheit ist ein Kristall unheimlich durchgestaltet. Und jeder Kristall ist einzigartig. Man kann das auch sehr gut beobachten bei den Schneekristallen. Wenn es so zu schneien anfängt, braucht man vielleicht eine Lupe oder was, um es genauer zu sehen. Aber kein Kristall schaut genau gleich aus wie der andere, obwohl sie alle das gleiche Bauprinzip haben. Sie haben alle so eine sechsstrahlige, beziehungsweise im einfachsten Fall dreistrahlige Symmetrie, aber die kann dann sehr kompliziert ausgestaltet werden. Das ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur diese kleinen Dinge und ein unheimlicher Formenreichtum, der drinnen ist, der möglich ist. Also die Natur spielt mit diesen Formen. Und diese Formen kann man in Wahrheit auch im ganzen Kosmos erkennen. Zwar nicht als große Kristalle, aber als Bewegungsformen, die zum Beispiel im Planetensystem drin sind. Wenn man an das Sechsstrahlige denke, dann ist das genau die Bewegung, die der Merkur macht. Der zeichnet so im Lauf, wenn er herumgeht, immer ein Sechseck auf. Das heißt, eigentlich aus zwei Dreiecken besteht, die ineinander sind. Also wenn man das so. Er bewegt sich nämlich immer in so Schleifen. und dann geht es weiter und das schließt sich nicht exakt. Also wenn wir es hier von der Erde aus betrachten, ist es jetzt gezeichnet, geozentrisch betrachtet. Da muss ich da ein kleines Dreieck. Das sind die erdnächsten Punkte. Und dann haben wir da irgendwo, das ist jetzt nicht sehr schön gezeichnet, ein großes Dreieck, wo die erdfernsten Punkte sind. Also solche Rhythmen sind das eigentlich. Das ganze Planetensystem, unser ganzes Planetensystem ist rhythmisch geordnet. Und diese Rhythmen findet man in den Gestaltungen auf Erden wieder. Findet man wieder in den Lebensprozessen, die Rhythmen. Also die auffälligsten Rhythmen sind der Tag- und Nachtrhythmus natürlich oder der Mondrhythmus. Die sind die augenfälligsten, aber auch die ganzen Planeten haben ja jeder seinen eigenen Rhythmus und das wirkt in uns. Es wird heute mittlerweile schon sehr intensiv untersucht, es gibt einen eigenen Wissenschaftsbereich, nennt sich die Chronobiologie, die genau untersucht, also wie diese Rhythmen im menschlichen, im tierischen Organismus wirken, mit erstaunlichen Erkenntnissen. Und das ist erst eine relativ junge Disziplin, ist also erst im Werden und man kommt immer mehr drauf, also wie viele Rhythmen im Organismus wirken, die teilweise eigenständig geworden sind, wir haben sie also verinnerlicht, also zum Beispiel der Tag-Nacht-Rhythmus ist verinnerlicht in uns, interessanterweise ungefähr 25 Stunden, nicht auf 24. Er stimmt also nicht genau mit dem Äußeren zusammen, aber er wird immer wieder synchronisiert. Also dadurch, dass wir eben Tag und Nacht erleben, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dadurch synchronisiert sich der eigenständige Rhythmus. Nur wenn wir im Dunkeln sind, wenn wir zum Beispiel 2-3 Wochen im Dunkeln eingesperrt sind oder wo, solche Versuche hat man gemacht mit Freiwilligen, dann kommt dieser 25-Stunden-Rhythmus heraus, der interne Rhythmus. Es gibt also immer so ein bisschen eine Differenz, das ist ganz interessant. Das gibt uns also auch eine gewisse Unabhängigkeit vom Kosmos draußen. Das ist wichtig. War in der Vergangenheit vielleicht sogar noch näher beisammen, aber es hat sich ein bisschen auseinanderentwickelt. Also wir verinnerlichen kosmische Rhythmen. Leben besteht eigentlich im Wesentlichen darin, dass wir kosmische Rhythmen verinnerlichen. Kosmische Rhythmen, die letztlich gestaltend wirken. Weil was ist eine feste Gestalt? Feste Gestalt ist eigentlich das Ergebnis einer Bewegung, die irgendwann zur Erstarrung kommt. Jede Form ist eigentlich eine erstarrte Bewegungsspur. Nur ist ja nicht einfach fertig die Formen da, sondern da wächst etwas, da bewegt sich etwas und irgendwann wird die Bewegung immer langsamer und das bleibt dann fast stehen und dann habe ich eine feste Form. Die Bewegung ist überall, selbst bei den Bergen, bei den Gebirgen, alles verändert sich. Wenn man das im Zeitraffer anschauen könnte, würde man sehen, wie sie die Gebirge aufwölben, wie sie dann wieder abgetragen werden. Das sind rhythmische Bewegungen. Die ganze Erdoberfläche, die ganze Erdkugel macht solche rhythmischen Bewegungen drinnen. Und die Kraft, die das antreibt, hängt sehr stark mit der Wärme zusammen. Die Wärme ist es. Wir haben eben auch in der Erde drinnen starke Wärme, die wirkt. Die Erde war einmal in der Vergangenheit wesentlich wärmer, in der Tiefe ist noch sehr viel Wärme von dem gefangen. Also etwas, so ein Wärmekern ist immer drinnen, in jedem Stofflichen ist der Wärmekern drinnen. Bis ins Allerkleinste hinein, bis in die Atome hinein, bis in die Bestandteile der Atome, was immer Atome sein sollen. Warum sage ich, was immer sie sein sollen? Weil ich kann Ihnen nur sagen, was sie nicht sind. Sie sind nicht sowas wie kleine Gegenstände. Die findet man zwar in den Schulbüchern immer in solche Kugeln gezeichnet, aber das ist ein reines Gedankenmodell. In Wahrheit hat man es dort mit unheimlichen Kräften zu tun. Nichts anderes, mehr ist dort nicht. Kräfte, die bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorchen, nichts anderes. Gegenständiges gibt es da nicht. Das ist nur so, wir skizzieren es uns halt, wir machen aber ein symbolisches Bild, davon und zeichnen halt dann die Kugeln, die herumfliegen. Aber es gibt dort keine Kugeln. Es gibt Kräfte und Kräfte, die ihre Energie aus der Wärme herausnehmen. Also das heißt, zum Schluss es bleibt Wärme über und wenn ich angenommen den Stoff vollständig die Energie daraus befreie, dann kommt wieder nur mehr Wärme heraus. Unglaubliche Mengen. Unglaubliche Mengen. Ein bisschen was davon hat die Menschheit ja mittlerweile freigesetzt, nicht unbedingt zu ihrem Glück und Wohl durch die Kerntechnologie, das jetzt allerdings nur ein winziger Bruchteil der Materie wirklich vollkommen in Wärme, in Hitzeenergie aufgelöst. So ein kleines Zupfen. Wenn ich die vollständig die Materie auflösen würde, bei der Kernspaltung würde nur ein kleiner Teil davon aufgelöst. Aber wenn ich angenommen das komplett auflösen könnte, dann würde das ausreichen, um ganz Linz dem Erdboden gleich zu machen. Also das lassen wir lieber bleiben. So viel Energie steckt da drinnen. Das ist also sozusagen zum Glück gebändigt, gefesselt, sehr fest gefesselt da drinnen. Und ich glaube nicht, dass wir schon reif sind, das wieder zu befreien. Irgendwann einmal wird es vielleicht wieder befreit sein, aber da brauchen wir uns jetzt nicht die Sorgen darum machen. Weil irgendwann wird vielleicht auch der ganze Kosmos sich wieder alles auflösen. Er kommt aus der Wärme. Da geht es vielleicht wieder irgendwann in die Wärme. Und dazwischen liegt aber eine ganz große Entwicklung, in der etwas passiert. In der eben zum Beispiel solche Formen entstehen, wie bei den, im einfachsten Fall bei den Fensterblumen, oder wo dann schon komplexere Formen entstehen, wie bei den wirklichen Pflanzen, wo dann etwas entsteht wie tierische Formen, die eigenständig bis zu einem gewissen Grad mit dieser Wärme umgehen können. Dadurch kommt etwas Seelisches hinein, interessanterweise. Etwas, nämlich einerseits die freie Körperbewegung bis zu einem gewissen Grad. Pflanzen bewegen sich nicht von selbst, die sind eingewurzelt. Ich meine, es gibt ein paar Pflanzen, die dann weitergetrieben werden, aber die werden auch nicht durch eigene Kraft bewegt, sondern der Wind treibt sie halt dann irgendwo hin. In der Wüste hat man das oft so, sieht man dann, wie die dahin getrieben werden. Und die wurzeln dann nur sehr ganz, ganz wenig ein, haken sie ein bisschen fest und der nächste Wind weht sie wieder weg. Aber von selber können sie sich nicht bewegen. Bei den Tieren kommt das hinein, dass sie diese Wärme nicht nur in der Struktur festhalten, wie bei der Pflanze, sondern dass sie sie auch zur Bewegung nutzen können. Und interessanterweise, dort wo die Bewegung beginnt, beginnt auch ein erstes Bewusstsein. Ein Traum, ein ganz, ganz dumpf traumartiges Bewusstsein zunächst. Die Pflanze hat so eine Art Bewusstsein noch nicht. Die Pflanze hat ein Bewusstsein, wenn man da überhaupt davon sprechen kann, wie wir im tiefsten Schlaf. Na, was wissen wir von unserem tiefsten Schlaf? Ziemlich nichts, da ist finster. Wenn die Träume kommen, da kommt schon ein bisschen was. Aber wir können noch nicht wirklich außen und innen unterscheiden. Aber so fängt das bei den einfachsten Tieren an. Bei den einfachsten Tieren, die Wärme in ihnen sozusagen wird empfindlich, könnte man sagen, wird Empfindung. Wird einerseits Tätigkeitskraft, Willenskraft, Triebkraft, wenn man will, auf der anderen Seite Empfindungskraft, das gehört zusammen. Das sind zwei Seiten desselben. Also in den Willen, in den Trieb hineinzugehen und zugleich seelisch empfindend zu werden. Ganz, ganz dumpf am Anfang. Die Wärmeströmungen im Wasser spüren. So ein Fisch oder die Wassertiere, die da folgen den Strömungen einerseits, aber die spüren auch die feinen Temperaturunterschiede. Das leitet sie. Steckt eine unglaubliche Weisheit drinnen. Aber nur der Fisch selber weiß bewusst nichts davon. Der spürt nur, träumt vielleicht ganz, ganz sanft irgendetwas. Sicher nicht in so bunten Bildern wie wir. Er träumt vielleicht in Wärmebildern. Wissen wir nicht. Aber es ist eine elementare Empfindung auf jeden Fall da. Bei den höheren Tieren wird es dann schon komplexer. Beginnt aber auch eine Verfestigung. Aber die einfachen Tiere, die sind auch noch ganz wässrig, so Aquarien eben zum Beispiel, das ist auch fast nur Wasser. Auch die Fische, über die einfachen Fische, die sind auch noch großteils Wasser. Erst dann die größeren Fische, die kommt mehr Fischfleisch hinein, aber das Fischfleisch ist eben auch noch kein so ganz richtiges Fleisch, wie wir es haben, aber es beginnt bereits eine Verfestigung, es beginnt dann die Bildung von so einem Knochensystem drinnen, also eine Verhärtung drinnen, die den ganzen Struktur gibt. Also das heißt, die Entwicklung des Lebens hängt damit zusammen, dass einerseits Wärme verinnerlicht wird, Wärme frei wird dazu, Bewegung zu erzeugen, dass aber andererseits das Körperliche sich verfestigt. Das ist ein Erkältungsprozess, wenn man so will. Verfestigung ist immer im Prinzip ein Erkältungsprozess. Die beiden gehören also zusammen. Also die höhere Entwicklung des Tierreichs zunächst einmal, bis dann schließlich irgendwann wir als Menschen draufstehen, wobei nicht sagt, dass der Mensch ein höheres Tier ist. Das ist auch überhaupt eine eigene interessante Frage, wo der Mensch in dieser ganzen Reihe steht. Weil man kann nämlich, man kann es schon verfolgen, wenn man den Menschen anschaut in seinem Bau, wie wir ihn heute weit überschauen können, dann kann ich von da aus das ganze Tierreich verstehen. Bis zu den einfachsten Tieren hinunter. Weil dann finde ich dort die ganzen Sachen, die wir in uns haben, in ihren anfänglichsten Stufen drinnen. Es ist also eigentlich der Mensch, der da durch das Ganze durchgeht, nur ist er am Anfang, könnte man sagen, noch unsichtbar. Er ist noch nicht wirklich körperlich ganz da, sondern erst nur als Einzeller, als Qualle, als erster Urfisch und so weiter. Aber die gestaltende Kraft, die drinnen wirkt, die wird bei uns erstmals sichtbar. Vielleicht ist da sogar noch mehr drinnen, weil wir sind vielleicht noch nicht am Ende der Entwicklung. Aber da geht etwas durch. Da geht etwas durch an Gestaltungskraft. Aber dazu ist notwendig diese Verfestigung auch. Dieses Kristallisieren, sonst bleibt es immer in einer Kraft, die zwar unheimlich dynamisch ist, aber die keine feste Form zurücklässt. Also es braucht diesen Erkaltungsprozess. Und dieser Erkaltungsprozess, der ist sehr interessant. Winter. Es hat oft geschneit heuer, wir haben ziemlich viel Schnee gehabt. Wenn es nicht gerade stürmt und schneit, dann fällt es einem nicht so auf, aber wenn so ein schöner, zarter Schnee fällt und es windstill ist und man genau aufpasst und bemerkt, wenn es schneit, wird es etwas wärmer. Das hat eine ganz physikalische Ursache. Wenn etwas kristallisiert, also das heißt, der Wasserdampf, der zu Schneekristallen kristallisiert, wird sogenannte Kristallisationswärme frei. Also das heißt, das, was zuerst da in dem Wasserdampf so ganz dynamisch drinnen ist, trennt sich einerseits in etwas Gestaltbildendes und andererseits in eine äußerlich fühlbare Wärme, die herauskommt. Sozusagen die Gestaltbildung, das ist der Erkaltungsprozess, und dem steht gegenüber der Erwärmungsprozess die Wärme, die wirklich fühlbare Wärme, die herauskommt. Die zwei Dinge gehören zusammen. Also es ist zum Beispiel umgekehrt dann auch so, wenn ich den Schnee wieder schmelzen will, muss er bestimmte Wärme zuführen, das ist klar, sonst wird er nicht schmelzen. Aber das Interessante ist, auch wenn ich den erwärme, die Temperatur steigt zunächst einmal nicht. Normalerweise, wenn ich was erwärme, steigt die Temperatur. Wenn ich Schnee erwärme, bleibt es 0 Grad zunächst einmal, so plus minus 0 Grad, bis der ganze Schnee geschmolzen ist. Weil die ganze Wärme zunächst einmal hineingeht, diese Struktur wieder aufzulösen in etwas Dynamisches, eben in das flüssige Wasser, das viel dynamischer ist. Und solange dieser Prozess läuft, solange diese Struktur aufgelöst wird, wird die ganze Wärme verbraucht verschwindet eigentlich. Was ist nicht mehr als fühlbare Wärme da mit Thermometer, kann ich keinen Unterschied messen. Das ist scheinbar weg. Sie steckt jetzt in dieser Dynamik drinnen. Das heißt, Gestaltbildung einerseits, Gestaltauflösung auf der anderen Seite hat immer mit diesem Wärmeübergang zu tun. Das ist ganz wichtig. Das passiert in unserem Körper auch dauernd. Nicht gerade, dass Eiskristalle sich bilden, aber es gibt einen interessanten Umwandlungspunkt des Wassers, der jetzt nicht bei 0 Grad liegt, auch nicht bei 100 Grad, wenn das Wasser kocht, sondern der bei 37,5 Grad Celsius liegt. Der ist nicht so dramatisch wie Eis werden oder Dampf werden, aber das Wasser durchläuft dort einen deutlichen Strukturwandel. Denn auch das flüssige Wasser hat innere Strukturen, die allerdings nicht fest sind, sondern beweglich sind. Also dynamisch sind. Das sind Formen, die in Bewegung sind, die sich aber immer wieder regenerieren. Es ist interessant, dass man heute noch sehr wenig, am wenigsten über die Flüssigkeiten, am wenigsten über das Wasser weiß. Man weiß viel darüber, aber gerade diese Dinge sind schwer zu erforschen, weil das eben immer in Bewegung ist. Und mit den meisten wissenschaftlichen Methoden kriegt man immer nur so einen Art Durchschnittswert heraus und da sieht man sehr wenig. Also man sieht nicht, wie diese Formen in Bewegung sind drin und die sich regenerieren. Das ist nämlich sehr interessant, zum Beispiel auch für den medizinischen Bereich, auf den beruhen die Wirkungen der Homöopathie. Wenn Wasser mit bestimmten Substanzen zusammenkommt, also mit der Urtinktur, und das Ganze dann mit einem Wasser-Alkohol-Gemisch macht man, das meistens verschüttelt wird, dann entstehen durch die Substanz drinnen, bilden sich Strukturen im Wasser. Das heißt, die Wasserstrukturen werden verändert durch die Substanz, die da drinnen ist. Na, dann nehme ich etwas davon, verdünne es wieder aufs Zehnfache zum Beispiel oder aufs Hundertfache, je nachdem, man hat Zehnerverdünnung oder Hunderterverdünnung hin und schüttelt es kräftig. Schütteln ist ganz wichtig. Schütteln, man nennt es auch dynamisieren. Durch dieses Schütteln nämlich werden diese Strukturen immer mehr, die eigentlich ausgelöst sind durch die Urtinktur, also durch die Substanz, die da hineingegeben hat, werden immer mehr auf das Wasser übertragen. Das Wasser nimmt diese Strukturen auf und stabilisiert sie in gewisser Weise aber dynamisch. Das heißt, sie bilden sich, lösen sich auf, bilden sich aber sofort wieder. Und das ist ein unheimlich dynamischer Prozess. Wird leider also sehr, sehr wenig wahrgenommen in den Wissenschaften. Es wird immer wieder behauptet, man hat immer wieder, ja, die Homöopathie hätte keine naturwissenschaftliche Grundlage. Hört man immer wieder, ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, in Wien da an der medizinischen Uni haben sie plötzlich mitten unter dem Semester die Homöopathie-Vorlesung abgestellt. Der Hintergrund ist, dass es da einen Streit zwischen zwei Professoren gegeben hat. Und sofort dieses unwissenschaftliche Zeug ist alles nicht belegt. Diese Strukturen im Wasser können gar nicht bestehen, jedenfalls nicht so lange. Das ist immer das Grundargument, weil diese Kräfte, die das halten, das geht höchstens Pikosekunden. Das ist, man schaut hin und es ist schon wieder weg. Stimmt, nur sie werden genau in dem Maße wieder regeneriert. Das ist nämlich das Spannende. Und das kann man durchaus messen. Ich weiß das aus Erfahrung, wenn ich Chemie studiert habe, hatten wir einen Professor an der Technischen Uni, der sich genau mit dem beschäftigt hat. Und genau gezeigt hat, wie und warum diese Strukturen stabilisiert werden. Da drinnen, da gibt es also so im Wasser so ganze hierarchische Ebenen, die das machen. Will ich Ihnen nicht im Detail erklären, aber das heißt, man kann also sehr wohl genau verfolgen und kann das auch messen, dass das Veränderungen macht. Das heißt, Wasser, das ich jetzt weiß ich nicht, 20, 30 Mal geschüttelt habe, wo ich ja eine Verdünnung dann D20, D30 habe, da kann ich sicher sein, dass von der Urtinktur nicht einmal ein Futsal mehr drinnen ist. Es ist reines Wasser, beziehungsweise ein reines Wasser-Alkohol-Gemisch. Pur. Und trotzdem ist es nicht dasselbe wie ein Wasser-Alkohol-Gemisch, das nicht mit dieser Urtinktur in Verbindung war, sondern durch das Schütteln, durch das Vermischen, durch das immer wieder Verdünnen werden die Strukturen übertragen. Und das kann man messen, dass das Änderungen, die man spektroskopisch feststellen kann, in der Wasserstruktur bewirken. Man kann nicht sagen, wie die Formen genau ausschauen, aber man kann immerhin messen, dass deutliche Veränderungen passiert sind. So weit sind wir. Aber solche Dinge werden also großteils heute abgestritten, nicht zur Kenntnis genommen, negiert von vielen. Hat aber solide wissenschaftliche Basis in Wahrheit. Also das heißt, diese Strukturbildungen sind sehr wichtig. Und da spielen auch immer Wärmeübergänge eine Rolle. Auch da spielt die Wärme eine Rolle, dass die Strukturen übertragen werden, da ist auch immer Wärme, die verschwindet, Wärme, die herauskommt. Wärme, die verschwindet, Wärme, die herauskommt. Immer an diesem Übergangspunkt. Und eben beim Wasser, die Idealtemperatur 37,5 Grad. Da geht am leichtesten dieser Übergang. Und genau dort liegt unsere Bluttemperatur. Und genau dort hat die Entwicklung des Lebens auf der Erde hingezielt, diese Bluttemperatur bei uns Menschen herzustellen. Bei den höheren Tieren liegt sie meistens auch in der Größenordnung, aber das war ein langer Weg, das so viel Wärme zu verinnerlichen und handhaben zu können sozusagen. Die Fische können das noch nicht, die Amphibien können es noch nicht, nicht einmal die Schlangen können es. Die brauchen noch die äußere Wärme, großteils. Die können also durch ihren eigenen Stoffwechsel nicht diese Wärme genügend erzeugen, um diese Wärme zu halten. Dadurch sind sie aber andererseits viel mehr mit der Wärme ihrer Umgebung verbunden. Wir isolieren uns mehr von der Wärme der Umgebung. Schon durch die Art, wie wir gebaut sind, dann natürlich noch extra, indem wir uns mit allen möglichen Gewänder anziehen und uns schützen vor der Kälte draußen. Wir halten die Wärme im Inneren zusammen. Das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir uns als eigenständiges Wesen spüren. Das ist sozusagen der Kernpunkt des Ganzen. Dass wir, ist uns nicht wirklich so bewusst. Gerade an der Wärme spüren wir es am wenigsten, denken wir. Aber in Wahrheit gibt uns das am meisten unser innerstes, tiefstes Ich-Gefühl. Das liegt daran, dass wir diese Wärme verinnerlichen können, unsere Eigenwärme, unsere eigene Wärme zu haben. Sozusagen dadurch fast ein kleiner Kosmos für sich zu sein. Natürlich nicht ganz unabhängig von draußen, aber doch, wir können uns trennen. Gerade in der Wärme ist das sehr stark. Und eben in dem Moment, wo diese Wärme zu tief wird oder zu hoch wird, dann kommt auch unser Ich-Bewusstsein ins Schwanken. Wenn wir ins Fieber gehen, dann wird es zu hoch, dann kommen wir in Fieberfantasien, in wilde Fieberfantasien vielleicht hinein. Und wenn es zu tief wird, dann geht es überhaupt bald ins Unbewusste hinein. Dann verlieren wir das Bewusstsein. Es ist also eigentlich sehr eng, die Temperaturspanne, in der wir uns als Ich spüren können. Und in dieser Wärme, die da drinnen liegt, da liegt eben auch die Willenskraft, mit der wir uns bewegen. Die Willenskraft, mit der wir etwas tun, die kommt ursprünglich eigentlich aus der Wärme. Die wird durch den Körper getragen, durch das Blut, dann sprechen wir von der Blutwärme. Sie wird darin getragen, sehr stark von einer phosphorhaltigen Substanz. Phosphor kann unheimlich Energie, Licht und Energie, aber Wärmeenergie auch speichern. Biologen oder Biochemiker nennen das Adenosintriphosphat, ATP, das ist eine komplizierte Verbindung. Wurscht, da ist Phosphor drinnen. Und die trägt die Wärme durch den ganzen Körper, die Energie durch den ganzen Körper. Und von diesem komischen Zeug mit dem komischen Namen wird unheimlich viel erzeugt pro Tag. Schätzen Sie mal, wie viel pro Tag. Es wird auch gleich wieder verbraucht, muss ich dazu sagen, sonst. Na, wir brauchen nämlich 40 Kilo. 40 Kilo im Durchschnitt werden erzeugt pro Tag und gleich wieder verbraucht. Also wir erzeugen manchmal, wenn wir sehr, sehr stark aktiv sind, sogar noch mehr. Also eine gewaltige Menge, die da durch ist. Sie sehen, wie dynamisch das ist. Das ist also einer der dynamischen Stoffwechselprozesse in uns, die in uns ablaufen. Und vor allem, wenn wir Willenstätigkeit ausüben. Das heißt, der Wille hängt mit der Wärme zusammen. Und wir kriegen von dem aber so wenig mit, was da innerlich alles passiert. Das ist das Problem. Wir sind wach, am wachsten sind wir, wenn wir da um nachdenken, da sind wir ganz wach. Beim Willen, ja, ich weiß schon, ich denke mir, ich will jetzt und das funktioniert zum Glück auch. Wissen Sie, wie das alles funktioniert? Können Sie da irgendwas mit davon? Nein. Und weit verschlafen wir das alles. In der wirklichen Willenstätigkeit selber schlafen wir. Wir sind dort ganz unbewusst. Aber da liegt wirklich ein reales Licht darin, das tut. Da oben, das Denken, schaut zu, gibt halt einmal irgendwo von mir aus ein Befehl oder was, greift das. Aber wie das wirklich funktioniert, dass das eine Realität wird, das ist der Wille. Das ist die eigentliche Realität, die dahinter steckt. Was wir im denkenden Bewusstsein haben, ist nur ein ganz schwaches Spiegelbild davon, ein Abbild davon. Also so wie unser Denken heute ist, ist es eigentlich nur ein schwaches Abbild der Realität. Nicht die eigentliche Realität selber. Weil mit dem, was wir da oben grübeln, passiert noch gar nichts. Das muss durchgehen und die Mitte ist das Fühlen. Es geht also da durch. Denken, fühlen, wollen. Das ist drinnen. Das sind die eigentlichen Grundkräfte des Seelischen, könnte man sagen. Und da kann man sagen, der Wille, das ist das eigentliche Wärmeelement. Da steckt die Kraft, da steckt die Energie drinnen. Was da oben im Denken herauskommt, namentlich, das ist das Kristallisierte, könnte man sagen. Das Kristallisieren Gedanken heraus. Bis zu einem gewissen Grad wirklich, weil das Kristallisierte da im Gehirn oben, das sind Salzprozesse damit verbunden, mit der Nervenflüssigkeit. Das ist mit Elektrizität verbunden, weil die Salze elektrisch auch irgendwo sind, bis zu einem gewissen Grad. Da kristallisiert immer etwas. Muss aber wieder sofort aufgelöst werden, sonst wird man ganz versalzen oder verkalten da oben. Ein bisschen tun wir das vielleicht mehr. Aber das heißt, da ist nur das Spiegelbild eigentlich, das da bleibt. Aber das eigentlich Tätige ist die Wärme drin. Das heißt, wir haben die Realität des Ich in der Wärme, im Willen drinnen. Das ist unsere eigentliche Realität drin. Und in dem, was da oben erscheint, haben wir Hauptbilder davon. Und weil wir bilden uns halt so viel ein, dass wir so gescheit sind. Aber wenn man genau schaut, wenn man nur die einfachste Zelle sich hernimmt und alles zusammennimmt, was wir heute naturwissenschaftlich wissen darüber, dann kann man nur sagen, wir wissen noch gar nichts davon. Hieß es doch jetzt, vor 10, 15 Jahren war der große Halt mit der Gentechnik und das Genom des Menschen wird entschlüsselt und dann werden wir für alle Krankheiten genau wissen, welches Gen zuständig ist und dann werden wir vielleicht Therapien daraus machen. Jetzt, 15, 20 Jahre später, wissen wir, dass wir nichts wissen. Das, was wir da herausgefunden haben, dass das ein Bruchteil dessen ausmacht, was wirklich passiert. Und dass die ganze Geschichte mit den Genen wesentlich, wesentlich, wesentlich komplizierter ist. Also die Jahre der Forschung, so ist es in der Forschung überhaupt, das ist vielleicht das Wesen der Naturwissenschaft überhaupt, sie zeigt uns immer wieder, was wir alles nicht wissen. Aber das ist auch was, sie führt uns dorthin, also sie lässt uns erkennen, wo noch was zu entdecken ist. Das ist schon gut so, dass es gemacht wird. Aber immer wenn es heißt, jetzt sind wir fast fertig, jetzt haben wir alles verstanden, kann man sicher sein, zwei, drei Jahre später wird das alles in Frage gestellt. Davon bleiben dann ein paar Prozent über und so viele neue Fragen kommen. So viele neue Fragen kommen. Das heißt, wir mit unserem Denken hinken noch weit, weit hinten nach dem, was wir in der Realität tagtäglich tun, weil da passiert es. In unserem Organismus passiert es. Und wir haben es mit unserem Willen trotzdem irgendwo in der Hand. Der tut trotzdem, was wir wollen. Aber wie es geht, durchschauen wir nicht. Also das heißt, der reale Wärmeprozess, das ist der reale Willensprozess. Da liegt wirklich unser Ich ganz real drinnen. Das heißt, die Botschaft, die ich damit vermitteln möchte, ist, wir müssen mehr auf das Tun schauen, dort sind wir wirklich drin, und weniger auf das, was wir uns alles über uns selber denken. Das ist zum größten Teil Illusion. Da kommen nur dann so bestimmte Lieblingswünsche oder so dazu, wie man gern sein möchte. Es ist ja wahnsinnig schwer, sich selber objektiv zu betrachten. Also da haben wir ein sehr verschwommenes Bild in Wahrheit noch. Also in der Willenstätigkeit liegt das drinnen. Und in der Willenstätigkeit liegt ja letztlich unser Schicksal drinnen. Viele Dinge passieren uns. Muss man eigentlich, hätte ich das nicht wollen, hätte ich nicht braucht. Und in Wahrheit kommt man dann vielleicht 10 Jahre später drauf, oh Gott, ich habe das sehr wohl gebraucht. Gott sei Dank ist es damals passiert. Damals habe ich es ganz fürchterlich empfunden, aber jetzt weiß ich bin erst dadurch weitergekommen. Weil wir mit unserem Bewusstsein ganz selten überschauen, was uns gut tut, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir es nicht mit dem Bewusstsein erkennen, dann der Wille weiß es. Der Wille weiß es. Da liegt unser Schicksal drin. Das, was man auch Karma nennt, das wirkt über den Willen. Da drinnen, in der Tätigkeit, in der Bewegung eigentlich. In dem liegt es drinnen. Daher kann man das Schicksal eigentlich viel mehr erkennen. Braucht man nicht so sehr horchen, was jemand über sich erzählt, sondern mehr, was tut er? Wie tut er es? Bis in die Gestik hinein. Und die Art, wie er seine Hände bewegt. Die Art, wie er spricht. Nicht nur was er spricht, sondern wie. Da liegt unheimlich viel vom Wesen, vom eigentlichen Wesen des Menschen drinnen. Also das heißt, wenn man sich selber kennenlernen will, dann ist es gut, sich kennenzulernen über das, was tue ich. Wirklich ganz konkret, wie bin ich geschickt, bin ich botschert, bin ich sicher in den Bewegungen, was tut sich da drinnen? Da liegt die Spur des Schicksals drinnen. Und Steiner sagt einmal, die Hände, die Arme sind die Denkorgane des Schicksals. Das denkt man nicht da oben, das denken wir da. Im Tun. Das heißt, wenn wir uns dessen bewusst werden wollen, was in unserem Schicksal drinnen liegt, dann müssen wir diese Bewegung verinnerlichen, bewusster im Inneren fassen und sozusagen hinaufheben ins Denken. Das ist wahnsinnig schwer. Das erfordert unheimliche Konzentrationskraft, das erfordert Willensanstrengung im Denken. Also wenn Sie nehmen, was so der Steiner schildert an so Übungen, um sich bewusster zu werden des Geistigen, hat er ja sehr, sehr viel darüber geschrieben und sehr gesagt, dann geht es darum, im Kern immer darum, das eigene bewusste Denken mit dem Willen zu ergreifen. Also zum Beispiel irgendeinen Gegenstand herzunehmen und sich jetzt 10 Minuten nur mit dem Gegenstand beschäftigen. Ohne dass irgendein anderer Gedanke hineinschießt. Das ist schwer. Das ist in Wahrheit schwer. Gerade wenn man es üben will, ist es doppelt schwer, dann merkt man sofort, was einen alles stört. Erstens kitzelt dann die Nase, dann leitet das Telefon. Der Zug kommt beim Fenster rein, 100.000 Fliege saust herum. Man ist irritiert rundherum. Sie werden das merken, wenn Sie versuchen, so, es ist eine Art einfache Meditation, nichts Besonderes. Nur Gegenstand hernehmen, konzentriert nur mit den Gedanken dort bei dem Gegenstand bleiben. Da habe ich eh noch die Hilfe, dass einmal ein äußerer Gegenstand ist, den ich anschauen kann. Jetzt kann es noch ein bisschen schwieriger machen, einen bestimmten Gedanken festzuhalten. Da habe ich jetzt nichts Äußeres mehr. Womöglich einen abstrakten Gedanken, dann wird es ganz schwierig. Ja, wenn ich mir nur eine Kugel vorstelle, okay, dann habe ich das Bild drin. Aber wenn ich mir irgendwas ganz Abstraktes vorstelle, ja, dann kann ich mir es eben nicht mehr vorstellen, dann kann ich es nur mehr denken. Und diesen Gedanken aber festzuhalten, nicht abzuschwerten. Dann bringe ich Willen ins Denken hinein. Und dann besteht vielleicht einmal die Chance, wirklich bewusst etwas davon mitzukriegen, was in meinem Schicksal drinnen liegt. Das heißt, wer bin ich wirklich? Nicht nur, was denke ich mir so tagtäglich über mich, sondern wer bin ich wirklich? Was ist mein Weg durch die Welt? Den ich mir eigentlich selber gewählt habe, nur wir wissen es meistens nicht. Wir wissen es meistens erst sehr viel später. Wenn wir dann irgendwo dort sind, dann haben wir so ein paar Stationen hinter uns, dann wissen wir, wo wir sind. Und oft sind es auch Krankheiten zum Beispiel, die uns den Hinweis geben, mehr der zu werden, der wir eigentlich sind. Ja, wir haben schon immer wieder ein bisschen die Neigung, in eine andere Richtung zu rennen. Klar, weil wir es nicht wissen. Wir sind eigentlich blind, also wenn man irgendwo hin, irgendwas zieht uns an, schaut sehr, sehr verlockend aus und so weiter, da sind wir immer noch, zwar auf höherer Stufe als die Tiere, aber immer noch vom Trieb gezogen, dahin oder dorthin gezogen, aber noch nicht bestimmt durch unseren wirklich eigenen Kern, nicht bewusst zumindest. Und das heißt, solche Übungen, Willen ins Denken zu schieben, Willen ins Denken zu tragen, helfen uns, auch unser Schicksal bewusster zu erfassen, dem näher zu kommen. Und das heißt, es ist unheimlich wichtig, im Leben die Chancen zu ergreifen, die einem manche Schicksalsschläge abgeben. Was unheimlich schwer ist, weil meistens sind es ja wirklich Schläge, wo man sagt, na, das habe ich jetzt gerade nicht wollen und nicht gebraucht. Aber unser wirkliches Ich sagt ja gerade das, was du brauchst. Gerade das brauche ich jetzt. Dort geht es weiter, nicht da. Dann sind das also Anstöße. Und das kann eine große Hilfe sein, wenn man mal mit dem Gedanken sich vertraut macht. Also Sie werden merken, wenn ich sage, das ist alles, wie mir geht so schlecht, das ist alles furchtbar. Das ist legitim, dass man das sagt, aber weiterbringen tut es einem nicht. Weiterbringen tut es einem, wenn man irgendwann dann sagt, nach harten Ringen, gut, was sagt mir das, dass mich das getroffen hat, was kann ich dadurch machen? Und dann werde ich merken, ich komme mehr zu mir selbst. Mehr zu mir selbst. Und im Nachblick wird man dann meistens sehen, dass das sehr wohl ganz deutlich was mit mir zu tun gehabt hat. Dass das eine Korrektur war, die ich eigentlich hätte bewusst wollen sollen. Dann wäre es vielleicht ohne Schlag gegangen, aber das Schicksal neigt dazu, also zuerst leise anzuklopfen, dann ein bisschen stärker zu klopfen, dann noch ein bisschen stärker und wenn es gar nicht geht, dann geht es halt ziemlich heftig. Das liegt, ich will nicht sagen, dass alles, was einem Leben passiert, aus dem kommt, weil es passieren natürlich auch Dinge, die wirklich einfach von außen auf uns zukommen. Auch das gibt es. Also es ist nicht alles Bestimmung aus der Vergangenheit oder so. Aber wir sind ein Ich, in dem wir einen ganz bestimmten Willen haben. Wir wollen etwas in der Welt. Wir wollen etwas verwirklichen. Wir haben eine bestimmte Kraft, etwas zu tun in der Welt und dem streben wir nach. Allerdings, es liegt eben in der Tiefe des Willens drinnen und nicht in meinem Bewusstsein drinnen. Und das Leben sollte dazu führen, das, was wir wirklich in der Tiefe wollen, mehr ins Bewusstsein zu legen. Dann können wir es immer bewusster wollen und dann wird diese Kluft zwischen dem, was Bewusstsein und eigentliches Ich sagt, nicht so groß sein, sondern wird kleiner und wir werden mehr ins auf das Ziel konzentrieren. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen dann, wie das Schicksal verläuft. Ob wir mehr Schläge brauchen, sozusagen, indem wir sie uns in Wahrheit letztlich selber geben. Nein, wir widmen dem schon immer mit, irgendwo. Also zumindest den Teil, der mit uns selber zu tun hat, an dem können wir arbeiten. Es kommen dann natürlich auch immer wieder Dinge von außen auf uns zu, das ist auch klar. No, die können wir verarbeiten für die Zukunft. Können wir auch was daraus machen. Aber das liegt im Willen drinnen. Und die Mitte ist sozusagen der Übergang. Vom Willen, der Wille steckt in den Händen, in den Armen, da steckt unheimlich viel Willenskraft, denn über die Oberschenkelmuskeln sind die stärksten Muskeln, da spült sich unheimlich Energie ab. Da ist Wille drinnen, Wärme, unheimliche Wärmemengen, die da gehen, wenn wir da tätig sind. Das ist so die ganz starke Kraftseite. Hier in der Mitte kommen wir mehr in die Gefühlsseite. Das heißt, da wird etwas schon bewusst. Wird etwas bewusst. Da spüren wir etwas. Da spüren wir seelische Stimmungen. Also da sind wir im Willen drinnen, der aber ganz jetzt ins Körperliche geht. Da geht es teilweise ins Körperliche, teilweise ins Seelische hinein. Und oben beim Denken wird es jetzt schon ziemlich kühl sozusagen. Da wird es auch ganz bewusst, aber dafür ist die Kraft ganz praktisch ganz weg. Der Gedanke, so wie wir ihn als Verstandesgedanke haben, hat praktisch kaum eine Kraft. Der tut noch nichts. Er ist also fast nur Bild. Da wird es bildhafter, es ist kein ganz waches Bewusstsein, nur im Gefühl träumen wir eigentlich beständig. Im Grunde, was Träume in der Nacht sind, sind die Gefühle beim Tag. Man kann das sogar verfolgen, wenn man ein bisschen sich übt, merkt man, dass man auch bei Tag immer wieder träumt. Es ist halt mehr im Untergrund, es wird überstrahlt durch das Wachbewusstsein, dann kriegen wir es nicht so mit, aber wir träumen im Untergrund und das hängt ganz stark mit dem Gefühlsleben zusammen, hängt ganz stark zusammen eben mit dem Wärmeelement, das da drinnen ist, mit der Wärme, die ein bisschen mehr wird, ein bisschen weniger wird, hängt zusammen mit der Atmungsbewegung, die drinnen ist, also das Luftelement, das drinnen ist, das rhythmische System nennen wir das, da haben wir wieder die Rhythmen drinnen, da haben wir die Rhythmen drinnen, da müssen wir eigentlich so ein Mikrokosmos werden, gezeigt wird das so, an einem Beispiel, wie das draußen im Großen ist, wir haben diese Rhythmen in uns drinnen, wenn wir da rhythmisch arbeiten in uns, unser Leben innerlich rhythmisch gestalten, dann klärt sich auch das Gefühlsleben zum Beispiel, das mittlere Leben. Das Bewusstsein wird klarer und das heißt, es wird mehr Ausdruck dessen, was da von unten kommt. Das heißt, es wird mehr Ausdruck des Willens, es wird mehr Ausdruck unserer wirklichen Individualität, unseres wirklichen Ich. Und wird nicht so stark verzerrt, wie es meistens in den Träumen verzerrt wird. Nur Träume verzerren eigentlich, so wie wir heute träumen, muss man mit Traumdeutung sehr vorsichtig sein. Es hat natürlich immer irgendeine Ursache, aber sie ist meistens ganz anders, als man sich denkt. Also wenn man da wacher werden will, dann will man wacher hier in dem mittleren Bereich werden, im Herzbereich. Denken Sie, das Herz ist ein unheimlich aktives Organ. Er besteht ja auch aus Muskeln, ich will damit nicht sagen, dass es einfach Blut pumpt, das ist ein bisschen simpler ausgedrückt, aber es ist eine sehr starke Muskelaktivität. Und unermüdlich, unser ganzes Leben lang funktioniert das, ohne sich zu erschöpfen dabei, wenn man da, kriegen wir bald eine Muskelkater, wenn man zu viel tun. Da drinnen im rhythmischen Element ist es so gut geordnet, dass es keine Ermüdung gibt. Der Rhythmus erspart Kraft. Wie bei einer Schaukel. Wenn eine Schaukel einmal in Schwung ist, dann brauche ich fast nichts mehr tun, um sie in Schwung zu halten. Ganz, ganz leicht brauche ich einmal schubsen. Wenn ich arrhythmisch werde, dann wird es schwierig, dann muss ich immer wieder von neuem anschieben. Da innen ist eigentlich die Chance gegeben, zur größten Harmonie zu kommen. Und vom Organismus her sind wir angelegt dazu. Und das müssen wir halt auch ins Seelische hineinbringen. Also eigentlich wird es uns der Körper lehren. Er will eigentlich diesen harmonischen Rhythmus. Wir stören ihn eigentlich immer wieder mit dem Seelischen. Wenn sie jetzt ärgern und wieder unbeherrscht sind oder sonst was, oder zu faul sein oder zu müde sein oder wir finden neues Fahrt, dann stört das alles den Rhythmus. Oder wir essen, weiß ich nicht, ja, hektisch kann ich kommen, ich habe erst um 3 zum Essen, Mittagessen. Ja, das alles hat einen Einfluss da. Und unsere Zeit ist heute unheimlich arrhythmisch, in Wahrheit. Also, und der Rhythmus heißt auch bitte nicht starrer Takt, Takt nach der Stechuhr, sondern Rhythmus schwingt immer ein bisschen. Bitte Naturrhythmen, da geht sich nichts genau aus. Man könnte sagen, hätte man das Planetensystem nicht besser bauen können, dass sich das immer genau ausgeht. Wäre doch irgendwie hübscher, oder? Ja, dann wird es aber nicht stabil sein. Da kann man sogar ausrechnen, dass es dann zusammenstürzen würde. Wenn sich alle Rhythmen genau ausgehen würden, dann wäre das gar nicht stabil. Gott, das kann ein bisschen was daneben ist. Das macht den Rhythmus lebendig. Dadurch wiederholt sich keine Konstellation genau gleich wieder. Genau gleich, ähnlich vielleicht, aber nicht genau gleich. Also es ist alles neu irgendwo. Immer wieder erneuert sich ständig. So einen Rhythmus müssen wir da schaffen. Und wenn dieser Rhythmus in der Wärme drinnen ist, dann hängt das auch zusammen, eben gerade bei diesen 37,5 Grad, da passieren einmal so die Übergänge, Wärme verschwindet, Wärme kommt heraus, eine Form kommt heraus, ganz zart, Bewegungsform im Blut, ganz zart, verschwindet wieder. Es geht hin und her, hin und her. Und da ist der eigentliche Übergang, wo physische Wärme in seelische Wärme umgewandelt wird. Und das steigt herauf, oder kann heraufsteigen. Da geht also etwas Physisches ins Seelische, ins Formbildete zunächst, ins Ätherische über. Kann also sagen, da wird immer ein bisschen was ätherisiert, ins Seelische gehoben, schließlich ins Geistige gehoben. Das liegt also im Kern in der Wärme drinnen. Im Kleinen bei uns und im Großen in der Gestaltung der ganzen Welt. Da passiert nämlich das Gleiche. Auch dort beruht alles darauf, dass diese Wärmeübergänge immer da sind. Also die Wärme trägt das Ganze. Es ist also ein spannendes Ding und wäre heute also unheimlich wichtiger in den Naturwissenschaften, dass das erkannt wird. Also wenn ich denke heute, die Neurowissenschaftler zum Beispiel basteln herum an Theorien, wie das Bewusstsein entstehen könnte. Was sie da oben halt mit den Nervenzellen tut. Das ist ja alles toll, das will man ja gar nicht bestreiten, das ist alles sehr interessant, aber wenn man jetzt das Bewusstsein, kommen sie damit nie nahe. Nicht einmal annähernd. Sondern sie betrachten eigentlich nur diese Kristallisationsprozesse, das sind halt die Nervenverbindungen, die da rauskommen, im Wesentlichen, aber die andere Seite fehlt. Die andere Seite ist die lebendige Wärme, die gestaltet wirkt drinnen, das Blut weitergetragen wird und dort, wo Blut und Nerv zusammenkommen, dort entsteht das Bewusstsein und diesen Übergängen. Das ist der Kern. Ja, das will ich Ihnen einmal so als Anregung geben. Wenn Sie Fragen haben, ich will es halt bewusst nicht zu lang machen, das letzte Mal war ich ein bisschen zu lang überzogen. Wenn Sie Fragen haben dazu, es sollte mal so ein Bild sein. Bitte.
Bitte, das mit den 40 Kilogramm ist auch nicht zu verstanden.
Also, es gibt in unserem Körper den zentralen Energieträger, wenn man so will. Das ist das Ding, das kurz ATP heißt, das lange Wort lassen wir gleich. Das ist eine Phosphorverbindung, die speichert sozusagen die Energie. Und von diesem ATP werden täglich durchschnittlich 40 Kilogramm gebildet.
Was mit der
Diese Substanz ATP, indem sie Energie aufnimmt, wird diese Substanz gebildet. Also da sind Vorläufersubstanzen drinnen, das ist AMP und ATP, die saugt die Energie auf jeden Fall auf. Das heißt, die ist so ein Art Wärmefänger, könnte man sagen. Die fängt die Wärme ein und dient im ganzen Körper als Transportmittel, könnte man sagen, für die Energie. Das heißt, die Wärme strömt nicht einfach nur so durch, sondern sie wird stofflich gebunden. Und dieser Stoff ist das ATP, der das bindet, und das sind ungefähr 40 Kilo, die pro Tag erzeugt werden, aber in gleichem Maß auch wieder verbraucht werden, weil sonst wäre es eine Katastrophe.
Aber das ist sozusagen der innerzelluläre Prozess.
Im innerzellulären Prozess.
Ja. Ja. Der da stattfindet, und das ATP ist sozusagen das Produkt, was da...
Das ist das Produkt, genau.
Treibstoff.
Das ist das Produkt, das ist so ein Transportmittel, könnte man sagen, für die Wärmeenergie. Der trägt das durch. Das ist in allen Lebewesen eigentlich. Das nicht nur bei uns, sondern sogar in den Pflanzen. Nur dort reicht es nicht aus, um eigene Bewegungskraft zu erzeugen. Dort wird es nur für die Wachstumsprozesse verwendet. Also da wird auch zum Beispiel das Sonnenlicht und die Sonnenwärme, die eingefangen wird, wird auch zunächst in ATP gespeichert. Das ist, also das Wesentliche ist da drinnen der Phosphor, der trägt das. Also von dem her zum Beispiel die Chemie oder so zu betrachten, ist sehr interessant, weil jedes der chemischen Elemente ganz bestimmte Aufgaben hat und ganz typische Aufgaben hat. Und die alle braucht man. Also der Phosphor ist was sehr Wichtiges.
Bitte. Eine Frage noch. Ja? Kann ich mir jetzt vorstellen, wie machen Sie es in Ihrem Leben sozusagen, über die eigene Bewegung bewusster dem eigenen Schicksal gegenüberzustehen?
Naja, also ich habe ein sehr gutes Mittel dazu. Das ist jetzt ein sehr spezielles, weil es wurde am Anfang gesagt, dass mit Sprache, was du... Einerseits in der Sprache, im Schauspielerischen muss man sehr, sehr lernen, die Bewegung bewusster zu erleben. Nicht aus dem Kopf heraus, nämlich zu gestalten, das ist interessant. Das sage ich meinen Leuten immer, wenn wir was einstudieren. Ich hasse Regietheater, ich sage nicht, ich schreibe euch vor, ihr müsst es so und so machen. Da habt ihr den Text, sprecht ihn. Lernt ihn, sprecht ihn. Sprecht ihn so lang, bis der Text was tut.
Mit euch.
Und dann kann man dort weitergehen. Und dann verfolgt es mit Bewusstsein, was da passiert. Dann lernt man einerseits die Rolle sehr gut kennen, aber auch im Gegenzug sich selbst nämlich. Das ist ganz interessant. Und natürlich mit Texten, die einen tieferen geistigen Gehalt haben, ist das noch stärker. Also ich merke das zum Beispiel, wir arbeiten jetzt seit über 10 Jahren mit den Mysteriendramen. Alle, die dabei mitmachen, haben sich in den 10 Jahren gewaltig verändert. Sind mehr sie selber geworden. Das ist ganz deutlich. Es ist nicht so, dass irgendwas Fremdes ihnen aufgezwungen würde dadurch sozusagen, sondern es kommt mehr ihr Individuelles heraus. Und daher ist auch die Gestaltung trotzdem ganz individuell, passt aber trotzdem zur Rolle. Trotzdem, wenn es wer anderer machen würde, würde er es anders machen. Vielleicht ganz anders. Und es wäre trotzdem richtig. Also, das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Also überhaupt im künstlerischen Tun, sage ich einmal, ist eine sehr starke Möglichkeit, das auch in der bildenden Kunst, im Plastizieren von mir aus, im Malen, sich kennenzulernen. Im Tun und nur eben halt sehr mit Bewusstsein dabei sein, auch zu beobachten, wie passiert das. Ohne es steuern zu wollen vom Kopf her, aber einfach zu beobachten. Also das Bewusstsein als Beobachter benutzen. Nicht als der sagt, nein, das wird so machen. In der Kunst wissen wir das eh, wenn ich es zu sehr aus dem Kopf mache, wird das nie was. Sondern man muss anfangen und irgendwann bin ich dann im Fluss drinnen und dann sehe ich, Ja, das passt. Das, im Theaterspiel merke ich das auch. Am Anfang probiere ich irgendwas herum. Wenn ich gar nicht weiter weiß, versuche ich was zu machen, was sicher komplett falsch ist. Dann merke ich an dem vielleicht, wo ich abbiegen muss. Aber irgendwann spiele ich auch. In die Richtung könnte es weitergehen.
Also ich möchte nur ein Beispiel dazu sagen, zu Ihrer Frage. Also Gehen, ganz normal Gehen, bringt uns ja in Bewegung. Und da ist dieses Weg und Bewegung drinnen. Und es bringt uns auch zu den Menschen. Also die Frage ist, über die Bewegung, über unser Gehen, über das, wo gehe ich hin, bringt mich auch zu den Menschen. Und mit den Menschen habe ich dann die Schicksalsbegegnungen. Da ist dieses, auch vom Wort spielerischen ist da einfach vieles drinnen. Und wenn man im Nachhinein dann hinschaut, aha, wo habe ich mich hinbewegt und welche Begegnungen sind daraus entstanden? Also für mich ist das so ein Bild.
Ja, absolut.
Und ich sehe das Abbild, also nichts gegen Homeoffice, aber ich sehe das einfach, die andere Tendenz unserer Zeit. Wenn man oft dann trifft, ja, was machst du? Homeoffice. Dann denke ich mir, ja, die Menschen sitzen nur mehr zu Hause in ihrem Büro. Die haben schon auch Begegnungen und Bewegung, aber auf anderen Ebenen. Und also dieses, wo führt mich mein Weg, mein ganz konkreter Weg hin? Und das geht auch über die Füße. Meine, das ist ein blödes Beispiel, aber es ist trotzdem für mich ganz real.
Absolut, absolut. Sie werden das auch kennen, wenn man im Haus hört, es kommt komplette Stimmen herauf. Man erkennt die Menschen an dem Schritt. Man kennt nicht so, woran liegt es, aber man erkennt es. Weil im Schritt liegt unheimlich viel von Menschen drinnen. Jeder Mensch hat einen ganz individuellen, unverwechselbaren Schritt. Das sieht man auch sogar an den Spuren, die er hinterlässt, an den Abnützungen der Schuhsäule oder so. Das kann man alles nachvollziehen. Aber da liegt dann wirklich unsere Individualität drinnen. Gerade in diesen Dingen.
Also haben Sie Erfahrungen, dass man einen Schritt auch Gramsci kennen kann?
Ja. Ja, kann man. Ja. In den Bewegungen. Also wenn man was vom Karmischen erkennt, dann immer in den Bewegungen eigentlich. Ja. Also im Schritt oder auch sehr stark in den Bewegungen der Hände. Hände sind was unheimlich Sprechendes.
Rudolf Steiner hat doch den Pädagogen gesagt, schau da mal, wie ein Kind geht.
Ja.
Wie es den Fuß aufsetzt.
Richtig.
Und wenn es mit der Ferse aufsetzt, und dieses Kind brauchst dich nicht zu kümmern, das macht seinen Weg.
Ja.
Und wenn es sehr leicht geht, ja, so auf den Zehenspitzen, das braucht im Leben immer jemand als Stütze.
Ja, ja.
Also das sind ganz
wichtige Dinge. Ja, natürlich. Also im Schritt drückt sich sehr stark aus, wie sehr wir mit der Erde verbunden sind, wie konkret wir dastehen sozusagen, oder sie nur sanft berühren wollen. Das heißt, dann tun wir uns ein bisschen schwer, ins Schicksal hineinzutreten. Andere stellt sich ganz fest von Haus aus rein. Einer steht vielleicht sogar zu fest, der bleibt dann bitten am Boden. Also diese Dinge zu beobachten. Und einfach sie am Anfang gar nicht viel zu denken, sondern zu beobachten. Daran lernt man sehr viel. Also an der Beobachtung, an der genauen Beobachtung. Weil das tun wir normalerweise nicht. Das stand so ganz flüchtig, kommt, geht halt. Aber die Feinheiten zu merken, bewusst zu merken und das mitzunehmen und irgendwann kommt dann in der Erleichterung.
Naja,
sagt einem etwas.
Da bietet ja zum Beispiel die Arrhythmie eine Möglichkeit, dass man den Schritt, der wird in der Arrhythmie so geübt, dass er eben in drei Teile geübt wird. Wir haben ja da drinnen das Denken, Fühlen und Wollen drin.
Richtig.
Und da sieht man, auf Ihre Frage zurück, da sieht man dann schon, was ist da vorwiegend, wie bewegt sich der Mensch.
Absolut,
wo kann man ihn unterstützen?
Absolut, ja, also so Bewegungsübungen, also Arrhythmie ist da ganz, ganz toll. Das spielt eine große Rolle. Wir machen im Schauspiel auch Temperamentsübungen. Wir machen Temperamentsübungen, die ganze Gestalt durchkneten, von oben bis unten. lernt man sich Verwandlungen, alles Mögliche. Dadurch lernt man aber letztlich sein eigenes auch besser kennen. Wir lernen sie mir am wenigsten kennen, wenn wir einfach unbewusst in dem gefangen sind, so wie wir halt sind. Aber wir wissen nichts davon. Wenn ich mich verwandeln muss, dann das geht aber schwer. Manches geht leicht, manches geht schwer, bei manchen muss ich mich unheimlich anstrengen, dadurch lernt man sich kennen. Also dort, wo man gewisse Widerstände auch überwinden muss. Dann Widerstand macht immer bewusst irgendwo. Also das ist gut und das hört nie auf. Das hört in Wahrheit nie auf. Man findet immer wieder etwas. Da kann man also Jahrzehnte dranbleiben. Also, bitte.
Darf ich noch kurz zurückkommen auf die Homöopathie? Sie haben es ja vorhin schon angesprochen,
ja,
dass es ja große Diskussionen gibt,
ja,
in der Wissenschaft. Der Steiner erklärt das irgendwo, glaube ich, also der Umschlag jetzt, wenn es eine jetzt erst die Krankheit erregt,
ja,
dann geht es durch Null durch, glaube ich,
ja,
und dann erzeugt es die Gegenwirkung.
Genau.
Können Sie das noch mehr erklären?
Naja, Das hängt mit diesen Übergängen zusammen, die ich auch bei der Wärme beschrieben habe. Äußere Wärme, die übergeht in innere Wärme. Also zum Beispiel beim einfachen Fall, bleiben wir beim äußeren Schneekristall oder so. Wenn der Schneekristall herauskommt, sehe ich äußerlich eine Form. Und zugleich wird äußere Wärme frei. Also es wird wärmer ein bisschen. Wenn ich umgekehrt die Wärme wieder zuführe und der Kristall sich auflöst, in Bewegungsform geht, dann verschwindet die Wärme einerseits und die Form andererseits. Die steckt aber jetzt in der inneren Dynamik drinnen. Und diese Übergänge spielen bei der Homöopathie eine Rolle. Die äußere Form geht über sozusagen in diese innere dynamische Form. Durch dieses Schütteln wird das sehr stark bewirkt. Das ist eine äußere Formen, die zuerst durch die Urdinktur gegeben werden, dass die immer mehr verinnerlicht werden und dann in der Dynamik des Wassers bzw. des Wasser-Alkohol-Gemisches drinnen stecken. Dort, die sieht man nicht, die Formen, aber sie sind drinnen.
Das ist die Heilkraft.
Bitte?
Da ist die Heilkraft drinnen,
ja, da ist die Heilkraft drinnen. Ich meine, das ist was in der Natur ununterbrochen passiert. Überall an allen Ecken und Enden draußen. Wenn Wasser über was drüber strömt, dann nimmt es etwas von dem mit, nimmt es etwas von diesen Formen auf. Das heißt, das Wasser hat eigentlich eine Geschichte. Und die liegt nicht nur an den Stoffen, die jetzt aufgelöst drinnen sind, sondern auch gerade die wieder weg sind. Es nimmt trotzdem die Spur mit. Das heißt, so ein Fluss oder vom ersten Bach an, von der Quelle, bis hinunter, der ganze Weg, überall, ich kann nicht sagen, erlebt das Wasser etwas, bewusst nicht so direkt, aber es nimmt Formkräfte auf, mit allen Stoffen, mit denen es zusammenkommt. Es ist homöopathisiert sozusagen ununterbrochen eigentlich. Also schon das reine Quellwasser, das da durchrinnt, hat eine unheimliche Erfahrung gemacht. Allerdings keine bewusste, aber sie liegt drinnen. Daher ist auch die Wirkung des Wassers unterschiedlich, je nachdem, aus welcher Quelle es kommt. Und das liegt eben nicht nur drin, dass ich die Analyse mache, die und die und die und die Salze sind drinnen. Das ist schon auch wichtig, aber das ist nur die äußerliche Seite. Die innerliche Seite sind die Formen, die sozusagen dynamisch verinnerlicht wurden, indem es einmal in Berührung mit irgendwas anderem war. Und längst wieder verdünnt worden ist und jetzt sind die Formen nicht mehr dynamisch drin. Das passiert tagtäglich überall draußen in der Natur.
Ja, könnte man das nicht ganz sichtbar machen mit dieser Emoto-Methode?
Ja, es gibt Möglichkeiten, es sichtbar zu machen. Eben zum Beispiel, wenn ich dann die Formen bilde, dadurch so im Grunde wie bei Eiskristallen, wenn ich das niederschlage jetzt. Dann bilden sich Formen und die sind abhängig davon, welche Dynamik da drinnen ist. Weil im Prinzip hat der Emoto nichts anderes gemacht, als dass die Feuchtigkeit etwas das kristallisieren und dadurch entstehen Muster. Und die hängen davon ab, wie das Wasser eben beschaffen ist von der Seite dieser inneren Strukturen. Ja.
Aber er hat doch gezeigt, wie durch Sprache oder durch
ja,
Länge eben diese Struktur des Wassers.
Das
ist
Wasser. Ja.
Purifizieren. Also
ja, ja, richtig. Also es hat einen unheimlich viel Einfluss auf diese Strukturen, die da drinnen sind. Gerade durch die Dynamik, die da drinnen ist, sind die natürlich auch unheimlich empfänglich für alles, was kommt aus der Umgebung. Und das schlägt sich nieder.
Ich habe jetzt gerade eine Idee, vielleicht ist sie völlig absurd, aber sie ist mir jetzt gerade gekommen.
Ja.
So wie man zum Beispiel die Strukturen im Wasser, also wie das der Dr. Emoto dann festgestellt hat, mikroskopisch gesehen hat, gäbe es etwas, wo man sagt, also es ist ja beschrieben worden, wie sozusagen das Geistige, also unser Wesenskern, unser Ich, sich über die Wärme im Leiblichen, also im Blut und bis in die Muskeln hinein inkarnieren kann, sozusagen in den Körper reinkommen kann. Gäbe es da auch ein Messgerät? Ich frage jetzt ganz blöd.
Naja,
so wie man das.
Naja, Messgerät, also es gibt in der anthroposophischen Medizin gibt schon so die sagen eben mit der Kupferchlorid-Kristallisation oder solche Sachen. Da werden auch diese Formen, also im Prinzip oder Steigbilder.
Steigbilder.
Das sind alles Dinge, wo ich diese Formkräfte sichtbar mache, indem ich sie fixiere, natürlich, indem ich sie jetzt in den manifesten Zustand herunterführe. Dadurch habe ich natürlich auch nur mehr das Abbild. Das ist klar, die lebendige Kraft erlebe ich nicht mehr, aber ich merke zumindest den Unterschied, wenn starke dynamische Kräfte drinnen sind, da bildet sich auch ein reich strukturiertes, festgehaltenes Bild ab. Den Unterschied kann man feststellen und der ist objektivierbar. Also das ist keine Einbildung oder so. Das macht man heute sogar schon teilweise mit sogenannten bildgebenden Verfahren automatisch. Wobei trotzdem sagt, der erfahrene Blick eines Scanners erkennt trotzdem noch mehr, als ein Computerprogramm erkennen kann. Aber man kann deutlich die Unterschiede feststellen, ob das eben reiche Strukturen hat oder sehr ärmliche. Da gibt es große Unterschiede. Aber die ganzen Methoden basieren im Prinzip darauf, dass ein Kristallisationsvorgang stattfindet. Und das ist eben dieser Wärmeübergang.
Diese Ideen, jetzt ganz was anderes, dieser digitalen Welten und das, was wir nachbauen, sozusagen ein Nervensystem, Strom, Energie, Wärme, versuchen wir da irgendwie eine Art KI herauszufinden.
Ja, genau.
Jetzt wäre eigentlich, was wäre das Bild dann eigentlich?
Naja, der Punkt ist, es ist ja so, wenn wir verschiedenes Denken machen, es wird ja tatsächlich immer mehr Wort, dass das Gehirn Kastel denkt. Weil alles, was wir bereits einmal gedacht haben, was in unserer Gewohnheit drinnen sitzt, spiegelt sich wieder bis in den Aufbau des Gehirns letztlich, in die Feinstrukturen hinein. Nervenverbindungen zwischen den Synapsen und so weiter werden dauernd umgebaut. Da spiegeln sich also unsere Denkvorgänge wieder. Und wenn die einmal da sind, kann ich das abspulen lassen, ohne dass eigentlich ein wirklich geistiges Denken da ist. Dann habe ich sozusagen eine Art maschinelle Abspulung dessen. Allerdings kommt kein neuer kreativer Gedanke mehr.
Jetzt wäre jetzt nämlich die Frage, was passiert mit der KI? Also was passiert mit diesen Vernetzungen, also künstliche Intelligenz? Wir verwenden ja irgendwo Salze und Quarz und Kristallisationsformen und verbinden das mit Elektrizität und Leitfähigkeit.
Ganz genau. Ja. Die Frage, die ja heute so gerätselt wird bei den Leuten der künstlichen Intelligenz, kann so ein Computer mal Bewusstsein entwickeln?
Genau, das ist eine Grundfrage.
Genau. Und dann sicher nicht mit einer Struktur, die nicht genau das hat, dieses Auflösen von Strukturen und wieder Verfestigen von Strukturen. Das heißt, wo dieser Blutprozess übergehen ins Flüssige und wieder auskristallisieren, nicht da ist. Mit einer fertig kristallisierten Masse, wie wir es heute in der Computertechnik haben, wird es sicher kein Bewusstsein entwickeln.
Diese Quantencomputer, und da wird es dann schon mal etwas interessanter.
Das wird vielleicht interessanter, richtig. Aber hier und da, manche erkennen schon, dass man das Rätsel nicht lösen kann, ohne den Lebensprozess wirklich zu verstehen. Dass das nicht trennbar ist voneinander. Also momentan sind das nur relativ getrennte Gebiete, einerseits halt die Biologie und Dinge und andererseits die künstliche Intelligenz, das ist noch nicht so ganz beisammen. Sie glauben noch, man kann das so rein mit Silizium-Chips allein machen. Da hätte ich aber nur was Kristallisiertes. Ist ja auch nicht zufällig, dass das Silizium ist. Silizium ist, ja, ist das, was die ganze Mineralwelt aufbaut. Also da wird das Kristallisierteste. Da ist das Festgehalten. Aber da habe ich nur mehr das Abbild. Das kann zwar routinemäßig Abläufe machen, aber wirkliches Denken ist nicht drinnen. Das ist nur mehr Abrollen von bereits Gedachtem im Grunde, könnte ich das sagen. Also da muss dieser Wille sein, er ist letztlich bis zum Wärmeelement aufzulösen. Bis dorthin geht das. Also dieser Wärmeenergieprozess, der ist ganz wichtig dabei. Der macht den Übergang. Dort ist der Übergang immer vom Physischen. Die äußere Wärme ist das letzte Physische, was wir greifen können. Oder das erste Physische, wie Sie es wollen. Kommt von welcher Seite man es betrachtet. Aber dort ist der Übergang. Dort geht es dann, wenn die verschwindet, ins Seelische hinein. Und dann ins Geistige.
Ich finde es interessant, wenn Sie das ausgedrückt haben, dass in den aufgelösten Kristallen am Fenster, mit
ja,
dass dann die Wärme keine Tötung der Form bewirkt, sondern dass die Formen drinnen bleiben. Aber wir sehen es zwar nicht mehr, aber es bleibt innen drinnen, die Form.
Es bleibt innen.
Und das ist eine Wärme, es gibt die unterschiedliche Wärme, ne?
Ja.
Dass sie nicht zerstörend wirkt, sondern ist es eine Umgestaltung.
Es ist eine
Information von den Formen bleibt erhalten.
Sie bleibt erhalten.
Und das ist eine besondere Wärme, ja, weil es gibt ja auch eine Hitze, die vielleicht zerstört.
Ja, richtig, ja, ja. Das sind,
aber das ist ja ganz speziell.
Es sind ganz feine Übergänge, aber es ist natürlich trotzdem in gewisser Weise ein Todesprozess, weil es in die Erstarrung kommt.
Ja. Aber es geht die Information der Formen nicht verloren.
Geht nicht verloren, nein, aber richtig. Also es wird ein mögliches Abbild geschaffen, sagen wir mal so, und das bleibt festgehalten. Wenn das wieder aufgelöst wird, wieder in die Dynamik übergeht, ist da noch mehr potenziell an Formmöglichkeiten drinnen. Das heißt, wenn sich das niederschlägt, ist immer nur ein Abbild davon da, von Tausenden, Hunderttausenden, die möglich wären. Die eigentlich da drinnen stecken. Das heißt, es ist immer nur ein Ausschnitt davon in Wahrheit, niemals das Ganze. Weil die wirkliche, lebendige, das, wenn man es anthroposophisch nennen will, das Ätherische, das dahinter steckt, das ätherisch Gestaltende, das hat eben diese Dynamik. Da gehört immer die Bewegung dazu. Das heißt, es ist ätherische Form ist keine feststehende Form, sondern ist Form, Bilde, Kraft. Das heißt, die kann unendlich viele Formen schaffen, die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit aber folgen, einer inneren Gesetzmäßigkeit folgen. Und was ich festhalte, ist immer nur eine Form aus dem Ganzen sozusagen. Weil sie kann nur entweder so oder so sein sozusagen. Ein Kristall, der hat nicht fünf Formen gleichzeitig, sondern für eine muss er sich entscheiden. Also das ist ein Entscheidungsprozess, bitte.
Wie würden Sie das Seelische in uns beschreiben? Ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage. Naja, es ist, wenn wir es zum heutigen Thema nehmen, man kann die Grundkräfte des Seelischen schon vergleichen, ein bisschen mit diesem Wärme-Kälte-Element, also seelisch fühle ich mich warm, man könnte sagen, Sympathiekräfte, das Kalte trennt mich, ist mehr Antipathiekraft. Das sind vielleicht so die Grundprinzipien, aber jetzt von dem aus wird es natürlich immer feiner. Das sind nur die Pole, zwischen denen sich das aufspielt. Und da ist ein sehr weites Spektrum dann drinnen. Und das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben, da haben wir dasselbe Problem wie mit dem Übergang der lebendigen Formen zu den Kristallisierten. Die Kristallisierte kann ich fassen, die kann ich anschauen, kann es genau beschreiben. Die dynamischen Formen, die da drinnen sind, die ununterbrochen in Bewegung sind, die kann ich nicht wirklich fassen. Wie fasse ich diese Bewegung? Dazu muss ich es Stopp machen und sage, es kann die Form bilden. Von mir kann ich noch einmal Stopp machen, auch die kann es auch bilden. Und die dritte auch. Aber es in der Bewegung zu erfassen, ist wahnsinnig schwer. Und das Seelische ist noch mehr in Bewegung, innerlich. Aber es geht eben auch zwischen diesen Polen, von mir Sympathie, Antipathie, im weitesten Sinn Wärme, Kälte. Kälte ist mehr seelische Versteifung, mehr Distanz. Sympathie ist Ausweitung, sich verbinden. Antipathie ist drinnen, Kälte ist drinnen. In einer gewissen Weise. Bitte.
Also, mir fällt es gerade ein, wir sind zumindest in der Wissenschaft so weit, dass wir jetzt wissen, wenn ich das Dynamische beobachte,
ja,
beeinflusse ich durch die Beobachtung das Dynamische.
Ja, 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 richtig.
Das Kristall bleibt vielleicht am Fenster, auch wenn ich hinschaue und ich tue nichts wärmen,
ja,
ich schaue hin, bleibt es noch. Ja, aber wenn es ins Dynamische
ich geht,
also das
richtig.
Heißt, es geht jetzt ins Seelische.
Richtig.
Dann ist derjenige, der hinschaut aufs Seelische,
mitgestaltet das Ganze. Ja. Absolut. Also absolut. Also diese wirklich vollkommene Trennung oder fast vollkommene Trennung ist nur da, wenn es wirklich festkristallisiert. Dann brauchen wir, um zu unserem Gegenstandsbewusstsein zu kommen, war also ganz wichtig. Die Quallen haben das eben noch nicht. Die sind selber fast nur Wasser, das in Wasser schwimmt. Stellen Sie sich vor, Sie werden Wassertropfen im Ozean. Wie soll man sich da seiner selbst bewusst werden? Das ist, da verschwindet man irgendwo drinnen. Also das heißt, dieser Todesprozess, dieser Erstarrungsprozess ist notwendig, dass man es gegenüberstellen kann. An dem wachen wir mal auf. Und die Kunst ist halt dann noch ein bisschen was vom Beweglichen mitzukriegen. Dort geht es vielleicht einmal hin, dass wir das erfassen können. Dass wir dann eben Dinge auch wirklich in ihrem Werden, in ihrer Dynamik erfassen. Das ist so ein bisschen was der Goethe gesucht hat in seiner Urpflanze zum Beispiel. Es ist das gestaltende Prinzip, das in allen Pflanzen wirkt, aber in keiner einzelnen, kann ich sagen, dieses, es kann alle diese Formen hervorbringen, die kann ich nur innerlich seelisch erleben und da muss ich sie in Bewegung erleben. Das ist nichts, was ich, er hat zwar mal so eine Strichzeichnung gemacht davon, aber das ist erst wieder nur der Kristall an der Fensterwand. Man kann es ihm eigentlich nicht zeichnen, aber wenn es zeichnen müsste, müsste die Millionen Formen übereinander zeichnen, dann ist das ein Fleck. Nichts anderes. So sieht man. Und das ist, was Steiner ja beschrieben hat, dann, wenn man zur Imagination kommt, also das heißt vom normalen Denken, abstrakten Denken zum bildhaften geistigen Erleben, dann ist diese Imagination eben auch so was unheimlich Dynamisches. So dass man sie eigentlich gar nicht schildern kann. Also die Schilderungen sind auch immer nur so ein Abziehbild davon. Es geht gar nicht anders. Das ist, was wirklich eine Imagination ist, weiß ich, wenn ich sie wirklich in der Dynamik erleben kann. Dann weiß ich aber, die kann ich niemand erzählen. Das, was ich erzählen kann, ist nur ein Bruchstück davon. Das sind so ein paar Eckpfeiler. Ich kann es nur so schildern, dass es vielleicht für jemanden die Anregung ist, dass er den Weg dorthin findet, sie selber zu erleben. Und dann weiß er, was sie ist. Ansonsten kann man gar nicht sprechen darüber. Man kann nur so Hinweise geben. Es gibt so einen netten buddhistischen Spruch, man soll den Finger, der auf den Mond zeigt, nicht mit dem Mond verwechseln. Also man kann immer nicht die Fingerzeige geben. Den Mond muss man dann schon selber anschauen.
Ja, sind noch Fragen?
Hoffentlich, das ist gut so. Wir saugen die dann eigentlich immer dazu anzuregen, 100.000 neue Fragen zu
tun.
Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für Ihr Interesse, dass Sie so aktiv mitgetan haben. Dankeschön.